Darum, was man in der Schwangerschaft essen darf und was eben besser nicht, darum ringen sich ja immer noch ganz schön viele Mythen und Gerüchte. Klar, Alkohol, Rauchen sind tabu, würde ich mal sagen, das ist allen klar. Aber bei welchem Käse muss ich aufpassen und wie sieht es genau mit Kaffee aus, Franzi?
Ja, Sonja, manchmal ist es gar nicht so einfach, alles richtig zu machen. Wir geben dir mit dieser Folge von Projekt Baby einen Spickzettel, damit du dich richtig gechillt durch deine Schwangerschaft schlemmen kannst.
Projekt Baby. Und ihr seid völlig planlos? Dann seid ihr genau richtig hier. In diesem Podcast gibt es die Antworten auf all die Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Kurz, knapp und faktengecheckt.
Mit Hebamme Franziska von Mörs
und mit der Journalistin Sonja Gillert. Nachdem man die Nachricht mit dem positiven Schwangerschaftstest annähernd realisiert hat, kommen ja auch schon die ganzen Fragen auf einen zu. Oft sind das dann auch ganz praktische, wie: Was darf man jetzt auf gar keinen Fall essen, um das Baby nicht zu gefährden? Ja, und da wollen wir euch mit Fakten weiterhelfen heute. Hallo, schön, dass ihr zuhört.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Ich fände es ja auch sehr spannend von euch zu erfahren, was die verrücktesten Ratschläge zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft waren, die ihr persönlich bekommen habt. Und wenn ihr das mit uns teilen wollt, dann schreibt uns doch gern entweder bei Spotify in die Kommentare oder natürlich an Hebammenkoffer eine Nachricht auf Instagram oder TikTok.
Beides sogar.
Genau. So, dann starten wir, Franzi. Ein erster Reflex ist, Kaffee ist in hohem Maße ungesund für das ungeborene Kind. Lass uns mal die Studienlage anschauen. Was wird da aktuell empfohlen?
Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sagt, dass 3 Tassen Filterkaffee total unbedenklich sind. Die Europäische Behörde für Lebensmittel hingegen, die empfehlen, 200 Milligramm Koffein nicht zu überschreiten. Also nur mal so als Beispiel, eine Tasse Filterkaffee hat so ungefähr 90 Milligramm Koffein. Also genau, das nur mal so als Richtwert. Kommt es natürlich drauf an, ob ihr jetzt Cappuccino trinkt oder den doppelten Espresso-Shot euch genehmigt. Koffein passiert die Blut-Hirn-Schranke und wirkt auf jeden Fall auf das zentrale Nervensystem.
Also das heißt, das kommt beim ungeborenen Kind alles an?
Genau, es geht über die Plazenta zum Feten direkt und der bekommt dann tatsächlich den gleichen Koffeingehalt wie die Mutter ab. Ja, also nicht nur, dass Koffein auch blutdrucksteigernd ist, sondern es wird quasi über die Leber der Mutter abgebaut und der Abbauweg des Babys, also des Ungeborenen, geht dann über den Abbauweg der Mutter und ist damit deutlich länger als der Abbauweg der Mutter. Das heißt, die Eliminationshalbwertszeit, also die Abbauzeit,
was für ein Wort,
ich sag's dir, beträgt im Mittel, also je nach Schwangerschaftswoche angepasst, eine ziemlich hohe Abbauzeit. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die 38. Schwangerschaftswoche, ja? Das würde dann umgerechnet 18 Stunden bedeuten. Das heißt, das ist eine ganz schön lange Wirkungszeit bei einer Tasse Kaffee um die Mittagszeit zum Beispiel, ja? Es gibt auch eine ganz neue Studie aus Reykjavik von 2021 und die besagt, dass es keine unbedingte Menge gibt, die man herausgefunden hat, wie viel Koffein man denn jetzt tatsächlich zu sich nehmen soll. Ja, also die Auswirkungen auf das ungeborene Kind sind wirklich noch nicht eindeutig erforscht. Und deswegen sagen die Forscher vielleicht besser zurückhaltend mit Koffein sein und eher auf Alternativen zurückgreifen. Also da ist es tatsächlich, wird viel geforscht auf diesem Gebiet.
Und es ist schon irre, dass es dann auch immer noch keine wirklich finale Antwort gibt.
Ja, das finde ich auch, ehrlich gesagt.
Du hast gerade schon die Alternativen angesprochen, die es zum Kaffee gibt. Jetzt könntet ihr zum Beispiel auf entkoffeinierten Kaffee umsteigen. Zumindest wenn es euch, also mir geht es vor allem um diesen bitteren Geschmack. Vielleicht geht es da auch einigen von euch drum. Das ist einfach angenehm, wenn man dann noch was Süßes dazu sich ein bisschen genehmigt. Bei entkoffeiniertem Kaffee, das kann ich schon mal verraten, da achtet man am besten ein bisschen drauf, wie wird das Koffein entfernt aus dem Kaffee. Da gibt es verschiedene Vorgänge. Es gibt eine Entkoffeinierung, bei der Chemikalien eingesetzt werden. Dann gibt es eine, bei der mit Kohlensäure entkoffeiniert wird. Das ist wohl schonender. Wie sieht es denn jetzt mit schwarzem Tee aus als Alternative?
Ja, Sonja, ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber ehrlicherweise hat schwarzer Tee auch Koffein, also Tein, und die haben im Prinzip ganz ähnliche Wirkungen und Abbauprozesse, die auch beim normalen Koffein vorhanden sind. Ne? Also so 2-3 Tassen täglich sind im Prinzip die gängige Empfehlung, aber man sollte nicht vergessen, dass auch schwarzer Tee oder Tein die Eisenaufnahme wiederum drosseln, was ja in der Schwangerschaft schon relativ wichtig ist, ne? Dass man da auch sein Eisenlevel gut aufbaut oder dass es nicht zu sehr absinkt und dadurch wiederum der Fetus die erhöhte Koffeineinnahme dann abbekommt und dadurch dass die Eisenaufnahme deutlich gedrosselt wird.
Also sollte man da im Grunde genug Zeit dazwischen lassen, so wie ein bisschen mit Magnesium- und Eisentabletten sollte man nicht mixen, sondern da auch einfach ein paar Stunden dazwischen haben, wenn man sich dafür entscheidet.
Ja, das wäre optimal, ne? Also weil dann braucht man auch gar kein Eisen nehmen, wenn man das in Kombination mit einem Schlückchen Kaffee oder schwarzen Tee nimmt, weil das sofort wieder ausgeschieden wird über den Körper, ne?
Okay, jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Zartbitterschokolade ist ja für mich immer die vermeintlich gesunde Schokolade. Die hat ja auch Koffein. Weißt du, ob das relevant ist?
Wenn man wirklich ganz genau drauf schaut, ja, dann muss man da auch zurückhaltend sein. Aber ich sag mal, man kann die Kirche ruhig im Dorf lassen und in Maßen genießen, ne? Was man sowieso bei Süßkram in der Schwangerschaft sollte. Aber niemand wird jetzt da mit dem strafenden Finger zeigen, wenn man sich mal ein paar Stückchen gönnt.
Okay, gut. Nächstes Thema Käse. Also ich würde jetzt mal sagen, grundsätzlich ist Käse ja kein Problem. Da muss man nicht per se drauf verzichten in der Schwangerschaft.
Nee, auf keinen Fall.
Aber es geht vor allem, das kriegt man dann auch vom Gynäkologen, von der Gynäkologin schnell gesagt, um Rohmilchkäse. Der wird aus Milch hergestellt, die aber nicht hoch erhitzt wurde, also nicht pasteurisiert, wie wir es eigentlich in Deutschland kennen. Und da können sich dann Krankheitserreger vermehren und ja, man fürchtet sich vor allem vor Listerinen. Erklär uns doch einmal bitte, warum ist das denn in der Schwangerschaft plötzlich ein Problem? Weil vorher ist es ja keins.
Also Listeriose oder Listerine müssen natürlich nicht in solchen Produkten vorkommen. Aber wenn man tatsächlich als Schwangere welche abbekommt, dann erhöhen sie das Risiko für vorzeitige Wehen zum Beispiel. In sehr seltenen Fällen eben auch eine Fehl- oder Totgeburt. Das ist jetzt wirklich Worst-Case-Szenario. Ne? Bei Schwangeren verläuft halt eine Erkrankung in der Regel erstmal so ein bisschen unauffällig bis hin zu grippeähnlichen Symptomen. Ne? Und dann kann diese Infektion auch schnell eben auf das ungeborene Kind übergehen, mit der Gefahr, dass das Kind sich dann eben infiziert und vielleicht zu früh zur Welt kommt. Also das ist schon nicht unerheblich. Da muss man schauen, auch später, wenn das Kind geboren ist, ob es so Hautläsionen gibt, das erkennt man dann aber, oder ob das Kind Atemprobleme hat.
Was sind Läsionen?
Läsionen, ja, so einen bestimmten Ausschlag auf der Haut. Also da habe ich jetzt irgendwie mal alle schlimmen Sachen auf einmal gesagt. Das ist so ein bisschen die Krux, ne? Bei Schwangeren muss man aber tatsächlich vorsichtig sein, weil das bis hin zu einer Blutvergiftung führen kann und leider aufs Kind übergeht, ne? Das ist schon einfach gefährlich. Also da sollte man sehr zurückhaltend sein. Mhm. Nochmal ein Fact an der Seite, die Inkubationszeit. Das ist die Zeit, wenn wir jetzt zum Beispiel den Käse gegessen haben, ne? Bis hin zu das Kind ist infiziert, kann halt auch so 17 bis 67 Tage betragen. Ne? Das ist eine richtig lange Zeit. Also wenn man jetzt im Urlaub war und denkt, ach cool, hab alles gut überstanden und dann aber eben manchmal sogar nach Wochen bemerkt, dass was nicht stimmt, kann das einen Zusammenhang geben.
Okay, also das sollte man im Hinterkopf behalten. Wir wollen jetzt aber auch hier keine Angst machen.
Nein.
Und deswegen, man ist ja gerade in der Schwangerschaft noch fokussierter auf seinen Körper. Wie häufig gibt es in Deutschland überhaupt Listeriose-Fälle?
Also es gibt Zahlen, die besagen, 2005 wurden 308 Fälle gemeldet mit aktiver Listeriose-Erkrankung. 2008 waren das 600 Fälle ungefähr und 2014 wiederum dann ein paar weniger. Man muss auch dazu sagen, dass schwangerschaftsassoziierte Listeriosen, also das heißt, wenn man in der Schwangerschaft betroffen sind, von diesen Zahlen wiederum 10% ausmachen. Ja? Und also das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig, weil wir eine ganz hohe Bevölkerungsanzahl haben.
Und man muss ja jetzt auch sagen, im deutschen Supermarkt, ich habe mich da auch mal durchgewühlt, da findet man sehr wenig Rohmilchkäse. Im französischen Käseladen hingegen, wie ich festgestellt habe, findet man kaum pasteurisierten Käse.
Ja.
Jetzt ist es aber ja auch so, dass man bei anderen Käsen möglichst die nicht roh verzehren sollte. Camembert zum Beispiel, also ein Käse mit Weißschimmel, aber auch Rotschimmelkäse. Warum ist das so?
Also generell sollten werdende Mütter auf Schimmelkäse verzichten, da diese fehlende Säure das Wachstum von Listerienbakterien begünstigt, die wiederum dann zu Lebensmittelvergiftung führen können und eben auch das Ungeborene gefährden können.
So, letzter Punkt. Rohes Fleisch, rohe Eier, roher Fisch. Was gibt es denn sonst noch zu beachten, außer dass es durchgegart sein sollte?
Generell ist bei rohem Fleisch auch der Toxoplasmose-Erreger kann enthalten sein und das kann ein Risiko birgen. Das wiederum kann verschiedene Krankheitsbilder beim Neugeborenen auslösen und auch das zentrale Nervensystem schädigen. Generell gibt es noch zu sagen, dass auch nicht zu viel Leber verzehrt werden sollte, da leberhaltige Produkte, also zum Beispiel jetzt auch so Leberwurst, eine erhöhte Menge von Vitamin A enthalten. Und das wiederum kann Fehlbildungen beim Kind oder auch Leberschädigungen bei der Schwangeren auslösen. Deswegen sollte man da sehr zurückhaltend mit sein.
Okay, aber das hält sich ja, finde ich, zum Glück in Grenzen, was es da zu beachten gibt.
Ja, ehrlich gesagt schon. Sonst einfach auf die gängigen Reiseregeln achten, dass es schön gut durchgegart ist und die Kühlkette gehalten wurde. Da sind ja unsere Supermärkte eigentlich top hier in Deutschland.
Und jetzt nochmal das Wichtigste aus dieser Folge. Ich starte mal, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man in gängigen Supermärkten in Deutschland eigentlich problemlos einkaufen, auch schwanger. Die Hygienestandards sind besonders hoch und streng kontrolliert. Die Kennzeichnung ist genormt, pasteurisiert oder nicht pasteurisiert, das steht dann da drauf. Und im Restaurant müssen dir die Köche und Mitarbeiter eigentlich auch Auskunft geben können. Und es gibt auch Allergiehinweise, wo dann steht, ob was roh ist oder nicht.
Genau. Sei einfach aufmerksam, was deine Lebensmittel angeht und schau dir an, wo und in welchem Zustand du sie eben auch kaufst und verzichte für die Wochen deiner Schwangerschaft auf rohes Fleisch und Milcherzeugnisse, die aus Rohmilch bestehen. Wasche dein Obst und dein Gemüse ganz gründlich und gerne auch heiß ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne in unseren Shownotes. Dort haben wir noch die erwähnten Zahlen und Fakten für euch zusammengetragen. Und bei Spotify könnt ihr auch an unserer Umfrage teilnehmen. Wir möchten nämlich wissen, trinkt ihr in der Schwangerschaft Kaffee oder verzichtet ihr ganz drauf?
Zum Abschluss bleibt noch zu sagen, wenn ihr den Podcast mögt und uns einen großen Gefallen tun wollt, dann abonniert ihn doch gerne auf den Podcast-Plattformen. Wir suchen immer neue Fragen, die wir hier besprechen können. Und deswegen, wie schon erwähnt, schickt uns gern Fragen an Hebammenkoffer bei Instagram oder TikTok.
Wir freuen uns!